Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Quergelesen des Medienforums des Bistums Essen. Zu Gast ist heute Bodo Kirchhoff, einer der produktivsten, vielseitigsten und auch bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur und nicht zuletzt auch Preisträger des Deutschen Buchpreises 2016. Sein neuester Roman mit dem Titel Bericht zur Lage des Glücks ist im Herbst 2021 bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. In diesem Bericht erzählt der Autor von einem, der auszieht, das eigene Unglück abzuschütteln, der vom Scheitern berichtet und von der Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen Sprache. Dieser Bericht berührt große menschliche Fragen nach dem Glück, der Liebe und dem Verlust dieser. Und wenn auch Sie den großen Lebensfragen nach dem Glück und der Liebe, dem Gelingen und dem Scheitern des Lebens auf der Spur sind, dann hören Sie doch gerne einmal hinein in die Lesung und unser Gespräch mit Bodo Kirchhoff. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Abendveranstaltung im Rahmen der Reihe Bücherleben mit Autorinnen und Autoren im Gespräch. Mein Name ist Vera Steinkamp, ich bin Leiterin des Medienforums und freue mich, dass wir heute Abend tatsächlich diese Lesung mit einem Gespräch wieder mal hier realisieren können. Mit der Reihe Bücherleben mit Autoren im Gespräch wollen wir hier im Medienforum, das sich auch als spirituelle Kulturtankstelle begreift, existenziellen Fragen in der modernen Gegenwartsliteratur nachspüren. Und so wie es an Tankstellen Treibstoff gibt, der Menschen voranbringt, wollen wir hier unseren literarischen Treibstoff anbieten, der Leserinnen und Leser auf seine ganz spezifische Weise im Hinblick bestenfalls auf ihre Lebenswirklichkeit stärkt oder aber auch für die Gestaltung dieser Wirklichkeit Antrieb und Orientierung gibt. Von daher begreifen wir hier Literatur als eine Möglichkeit, Fragen nach der Lebensdeutung und der Lebensgestaltung von Menschen zu stellen und zu schauen, wie Autorinnen und Autoren eigentlich mit diesen Fragen in ihren Texten umgehen. Fragen, die da lauten, wie gestalten die Protagonisten ihr Leben? Aus welchen Kontexten heraus deuten sie es? Und was sind nicht zuletzt ihre Kraftquellen, die ihr Leben prägen? Und ich freue mich sehr, dass heute Abend ein Autor bei uns zu Gast ist, der uns in dieser Hinsicht mit seinen literarischen Texten immer wieder inspiriert und mit seinen Romanen, Sie kennen sie zum größeren Teil wahrscheinlich, wie zum Beispiel Infanta, Parlando, Die Liebe in groben Zügen oder auch Verlangen und Melancholie, in Novellen wie Widerfahrnis oder auch Erzählungen und Essays existenzielle Fragen aufwirft, die jeden von uns angehen. Er ist schon sehr lange ein Teil der literarischen Welt und betreibt nicht zuletzt schon seit vielen Jahren auch eine Schreibschule am Gardasee für all diejenigen, die das literarische Schreiben nicht nur interessiert, sondern die in diesem Feld auch etwas lernen möchten. Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich einen der produktivsten, vielseitigsten und auch bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur und seit 2016 auch Preisträger des Deutschen Buchpreises, Herrn Bodo Kirchhoff. Herr Kirchhoff, seien Sie ganz herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke.
Danke. Heute sind Sie mit Ihrem letzten aktuellen Roman Bericht zur Lage des Glücks bei uns. Dieser Bericht zur Lage des Glücks berührt aus meiner Sicht sehr große menschliche Fragen nach dem Glück, nach der Liebe und dem Verlust dieser. Und anhand dieser wenigen Stichworte, denen man getrost noch weitere hinzufügen könnte, können wir schon ein wenig erahnen, dass wir es heute Abend mit einem Stück Literatur zu tun bekommen, das gewiss einen hervorragenden Treibstoff für uns bereithält. Und von daher lade ich Sie, Herr Kirchhoff, jetzt ein. Nehmen Sie uns mit in den Bericht zur Lage des Glücks.
Ja, guten Abend. Ich habe lange nicht mehr aus dem Buch gelesen, aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt wegen Corona, aber auch, weil ich eingesponnen war in die Arbeit an einem neuen Buch. Und insofern ist das jetzt eine kleine Auferstehung. Ich fange so an, wie das Buch auch anfängt, und lese sozusagen das erste Kapitel. Und dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was und lese dann Stellen, zwei oder drei Stellen aus dem tieferen Geschehen des Buches. Der folgende Bericht zu treuen Händen, wessen das wird sich zeigen, geht auf etwas zurück, das eigentlich nicht sein kann und doch der Fall war, zu verstehen höchstens durch Zuneigung, wie alles uns Fremde. Das erste in einer kalabrischen Tageszeitung, Gazzetta del Sud, aufgetauchte falsche und zugleich richtige Bild der Person, die mir trotz aller Zuneigung und wahrscheinlich auch Liebe bis zuletzt fremd war, zeigt bei nur flüchtigem Hinsehen kaum mehr als einen Streifen Buschland unter blankem Himmel. Allein der Hauch eines Wolkenbands schwebt über dornigen Baumkronen am Horizont. Sieht man aber genauer hin, erkennt man etwas entfernt zum sandigen Vordergrund eine weibliche Gestalt mit zwei Kanistern in einer Vorwärtsbewegung. Einer ihrer Füße ist aufgesetzt, der andere bereit für den nächsten Schritt. Sie trägt ein rotes Kittelkleid und wirft einen kurzen Schatten in Gehrichtung. Die Kanister, jeweils in einer Hand, die Pendelstellung gegenläufig, beugen durch ihr Gewicht den an sich langen Körper seinem Schatten entgegen. Nur der Kopf ist aufgerichtet, das Gesicht dabei wie verdunkelt vor Sonne. Das Ganze könnte die Vorlage für ein Plakat über mühsames Wasserholen durch Frauen an einem zu trockenen afrikanischen Ort sein. Und damit wäre über das Bild schon alles gesagt, hätte es jemand in dieser Umgebung auch aufgenommen. Angeblich aber soll es erst einen Tag vor Erscheinen der genannten Zeitung in dem ionischen Küstenort Melito di Porto Salvo entstanden sein, Ecke Via Enrico Berlinguer, Via Madonuzza mit einem stillgelegten Karussell auf leerem Grundstück. Und auf einem der wie galoppierenden Pferdchen soll laut einem Anwohner eine junge, hochgewachsene von dunkler Haut, una giovane donna alta, dalla pelle scura, gesessen haben und das sogar übermütig. So der Zeuge, der sein Allerweltsgerät gezückt hatte, um den Tatbestand im Bild festzuhalten. Dabei herausgekommen sei jedoch das gänzlich andere afrikanische Motiv, was man nur glauben oder nicht glauben kann. Als durchaus menschenmöglich erschien es mir allerdings, dass sich eine junge Frau auf ihrer Suche nach einem besseren Leben oder dem Glück aus purem Übermut auf eine Attraktion dieser Art am Wegrand setzt. Neben dem Buschlandbild mit einer Wasserträgerin im Hintergrund gab es noch ein zweites Foto auf der Frontseite der Zeitung, eines, das später die Polizei von dem Karussell gemacht hatte, freilich ohne die illegale, wie sie offiziell hieß, die hochgewachsene Fremde, die der Anwohner gesehen und fotografiert haben will, nur dass jenes so andere Bild zurückblieb. Das Karussell auf dem Polizeifoto war in einem kläglichen Zustand. Einen ebenso kläglichen Eindruck machte die Straße dahinter. Deutlich zu sehen am linken oberen Bildrand das Schild mit dem Namen des tragisch legendären Generalsekretärs der Kommunistischen Partei eines Landes, dachte ich, dass er wohl kaum mehr wiedererkennen würde, keine 40 Jahre nach dessen Tod. Das Unstrittige, Von der Polizei gemachte Foto war also ein Bild des Jammers, während das andere solche Rätsel aufgab, dass es der Anwohner und Besitzer des Grundstücks mit dem Karussell darauf an den Leiter der örtlichen Carabinieri geschickt hat, von wo es seinen Weg in die Gazzetta del Sud nahm und damit zu mir. Wenige Schritte unterhalb des Lungomare von Reggio mit Blick auf Sizilien an einem der glühendsten Tage des diesjährigen Sommers, der bekanntlich alle Hitzerekorde in den Schatten gestellt hat. All das war vor 2 Monaten, Mitte August. Genauer, kurz nach Maria Himmelfahrt oder Ferragosto, wie dieser Tag dort heißt. Und auch mein Kauf der Zeitung hätte etwas mit der Hitze zu tun. Er geschah aus Auflehnung gegen die eigene Agonie, eben eine Zeitung in Händen zu halten und wenigstens die Bildunterschriften in fremder Sprache zu erfassen, einer Sprache, in der ich einiges verstehe und leider zu wenig zu sagen imstande bin, die ich aber ihrem Ton nach im Ganzen liebe. Und das hat dazu geführt, mich auch in den Artikel zu den 2 Bildern etwas einzulesen, und zwar im Halbschatten einer zerzausten Palme vor einer Badeanstalt, der heruntergekommensten, die man sich nur vorstellen kann. Auf fast jeder der ausgebleichten Kabinentüren gab es die immer gleiche Botschaft in Form einer Kritzelei. Das vom Manne gelegentlich abstehende samt gestrichelter Fontänen. Hier nur deshalb erwähnt, weil vor gut 10 Jahren die Kabinentüren damals noch von unschuldigem Weiß, die für den Menschen meines Lebens gehaltene Frau, auf den Stufen zu einer der Kabinen gesessen hatte, in einem schulterfreien Kleid, obwohl es kühl gewesen war an dem Tag, bloß ihr nicht. Sie hat mich vor einigen Monaten verlassen. Und der Grund für eine Zugreise bis zur Meerenge zwischen Reggio und Messina ist für nüchtern Denkende wohl kaum verständlich. Damals hatten wir Kalabrien als Verliebte bereist, per Mietwagen in einem anderen Paar, und die neuerliche Reise sollte dazu dienen, den anhaltenden Schmerz des Verlassenen durch einen noch ärgeren, aktuelleren Schmerz, den des Wiedersehens mit den Orten des anfänglichen Glücks, zu beenden. Sicherlich keine Methode, die Psychologen empfehlen würden. Eher schon einem Glauben verbundene, mit sich selbst auf Kriegsfuß stehende Leute, die mir näher sind. Ich war, um das hier gleich zu sagen, viele Jahre bei einer entsprechenden Zeitung, der Christlichen Stimme, mit meinen immer weltlicheren Beiträgen einer der Totengräber des Blattes. Glauben ist Glaubenssache, und wenn es eine Seele gibt, ist sie nicht von dieser Welt. In die Welt gesetzt haben wir Redakteure aber das Gegenteil, als herrenlose Propheten. Die Reise durch Kalabrien mit dem anderen Paar, die hatte im Mai stattgefunden, bei, wie gesagt, noch kühlem Wetter. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn 2 das Gefühl haben, ihr wunderbares gemeinsames Leben würde damit beginnen? Nein, er hat dabei eine Rolle gespielt, dass es eine Autoreise mit einem Neurologen am Steuer war, einem Kenner des Gehirns, der meinte, die Liebe sei höchstens dort dingfest zu machen. Abends beim Wein, und er war auch Weinkenner, zudem im Leben der Bienen zu Hause, hielt er ineinander verschränkte Vorträge über das Gehirn und die Gewohnheiten der Bienen sowie den Anbau von Wein. Vorträge, die andern tags im Auto weitergingen, sanft korrigiert von seiner Frau, einer Professorin auf dem Gebiet der kleinsten Teilchen, dazu an Kultur jeder Art interessiert Jeder. Und nun? Also wieder Kalabrien? Auch wieder ein Mietwagen? Nur viel kleiner und die jetzt geplante Fahrt in glühender Hitze. Noch hatte ich den Wagen nicht abgeholt und bin mit der Gazette de Sud in der Hand sozusagen frei am Lungomare entlang gelaufen, wo hinter der Badeanstalt tagsüber ein Riesenrad reglos in der Sonne stand, während ein paar Schritte weiter vor dem Museum für Altertümer so gut wie reglose Afrikaner Flaschen mit eisgekühltem Wasser anboten. Ich hatte eine der kleinen Flaschen gekauft vor dem Besuch des Museums, in dem ich die beiden vor Riace im flachen Meer entdeckten und durch den sandigen Grund bestens erhaltenen Bronzekrieger noch einmal lange betrachtet habe, wie damals mit meiner neuen Liebe sie als Physiotherapeutin mit besonderem Interesse für die so sichtbare, aber nach ihrem Dafürhalten völlig entspannte Muskulatur der beiden Krieger. Die Flasche war schon halb getrunken, als ich nach dem Aufenthalt im Museum den Artikel zu den Fotos auf der Frontseite der Zeitung doch im Ganzen zu lesen versuchte und so allmählich erfasste, was dort stand. Eben, dass jenes Foto einer Wasserträgerin im Buschland völlig unerklärlich sei, aber der namentlich genannte Anwohner, der die hochgewachsene Fremde auf dem Karussellwrack aufgenommen hatte, als verdienter Mitbürger, concittadino meritevole, über jeden Verdacht eines Tricksbetrugs stehe, um sich damit interessant zu machen, wie es dort hieß. Es war ein langsames Lesen mit Hilfe des Wörterbuchs und am Ende war die Flasche leer, und ich kaufte bei den reglosen Afrikanern eine neue, um sie mit Genuss auf dem nunmehr in Betrieb genommenen Riesenrad zu trinken, den Blick dabei auf Sizilien gerichtet, auf den seit Tagen wieder einmal glutverschleudernden Ätna, aus der Ferne gesehen, in Strichelfontänen wie die auf der Badeanstalt, nur viel größer und viel schöner. Das ist sozusagen die Ouvertüre dieses Buches. Und man muss es langsam lesen. Und wenn man es selber liest, erfasst man es auch besser. Es sind natürlich, ich gebe das zu, drei Zeitebenen. Es ist einmal, oder sagen wir mal, drei verschiedene Ebenen. Wir haben es einmal mit einer Reise zu tun, die jemand macht, der Ich-Erzähler. Und zwar als Erinnerungsreise an eine Reise, die 10 Jahre vorher stattgefunden hat, mit einer Frau, in die er frisch verliebt war und die sich inzwischen kürzlich vor ihm getrennt hat. Und er glaubt, sozusagen den Schmerz mit Schmerz bekämpfen zu können. Gleichzeitig haben wir es mit einem Foto zu tun von einer Afrikanerin, das es eigentlich nicht geben kann, weil es dort aufgenommen wurde, aber eine afrikanische Landschaft zeigt, mit ihr weit entfernt als Wasserträgerin. Und um diese Afrikanerin geht es mehr oder weniger in dem Buch und natürlich um den Ich-Erzähler. Diese Afrikanerin, die keinen Namen hat, und der Ich-Erzähler hat im Übrigen auch keinen, womit ich versucht habe, eine Art Gerechtigkeit herzustellen, diese Afrikanerin, die hochgewachsen ist, die Figur einer Hochspringerin hat, eine auffallende Erscheinung, ist vor wenigen Tagen aus dem Meer gefischt worden mit anderen, war dann in einem Lager, ist aus diesem Lager entwichen, hat sich die Haare abgeschnitten und sozusagen selbst etwas entstellt und verändert und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Das heißt, einmal noch gesehen worden auf diesem Karussell und dann nicht mehr. Und dieser Ich-Erzähler, der also früher bei einer christlichen Zeitung war, da haben wir die dritte Zeitebene, die sozusagen durch ihn mit zu Tode geschrieben wurde, indem er ständig Artikel fasste, die da eigentlich nicht reinpassten, schrieb, der lebt mittlerweile davon, dass er kleine Beiträge schreibt für ein Nachtmagazin für Schlaflose, die sozusagen nachts noch Radio hören. Da gibt es so kleine Geschichten, die sie irgendwie dann doch in den Schlaf bringen sollen. Und da ist er freier Mitarbeiter und so schlägt er sich denn mehr recht als schlecht durch. Diesen Job hat ihm auch noch seine frühere Freundin, die sich von ihm getrennt hat, verschafft, weil sie nämlich mittlerweile mit einem der führenden TV-Journalisten, die also überall auf der Welt in Krisengebieten auf Panzern sitzen und den Menschen die Welt erklären, im Moment hätte er ganz viel zu tun. Und die hat ihm auch noch diesen Job verschafft. Sie heißt übrigens Lynn und wir haben schon gehört, sie ist Physiotherapeutin und hat auch ihm gleich mal eine Tennisschulter wieder in Ordnung gebracht. Inzwischen spielt er nicht mehr Tennis, er ist zu alt. Und so. Und er hat das also jetzt gelesen und hat diese Fotos gesehen. Und welcher Gedanke ist der naheliegendste? Das wäre natürlich eine fantastische Geschichte für seine kleinen Nachtsachen, die er da schreibt, wenn er diese Frau finden würde. Und er macht sich dann sehr konzentriert auf die Suche mit diesem kleinen Mietwagen, den er hat. Eigentlich will er natürlich diese Strecke von damals abfahren. Das hat er auch nach wie vor im Kopf. Er trifft diesen Mann, der diese Frau fotografiert hat. Er redet mit ihm und er bekommt heraus, wo sich, sagen wir mal, Afrikaner oder auch Nordafrikaner oder andere, die unterwegs sind durch das Land, wo die sich zunächst mal aufhalten. Und er fährt von einem Geisterort, den gibt es in Kalabrien, kann ich nur sehr empfehlen, Pentedattilo. Der ist in der Nähe von Melito di Porto Salvo. Dort fährt er hin, der ist völlig verlassen in der Hitze tatsächlich. Niemand will dort im Moment herumlaufen. Das geht sehr steil, den Berg auch. Er hält sich dort 2 Tage auf und am 2. Tag trifft nicht er sie, sondern weil das einzige Auto auf dem Parkplatz sein ist, sie trifft ihn. Das heißt, er geht zu diesem Auto wieder und da ist sie und wischt den Staub von der Kühlhaube und fragt ihn, ob er sie nach Rom fahren könnte, ob er sie mitnehmen könnte. Und das sagt er zu, ja, kann seine Freude verhehlen, dass das geklappt hat, aber, und das ist das Entscheidende, wie dieses Buch überhaupt in seinen Gang hineinkommt, er fährt stur seine Strecke weiter durch Kalabrien, diese Erinnerungstour, und sagt ihr, inzwischen ist sie nämlich bereits, ihr Bild ist bereits im Fernsehen, in allen Zeitungen, er sagt, wir dürfen nicht die Autobahn nehmen. Sie spricht hervorragend Englisch, muss man dazu sagen. Wir dürfen nicht die Autobahn nehmen, das sind überall Videoüberwachung. Wir fahren auf kleine Nebenstraßen. Es wird also etwas länger dauern. Wir sind bestimmt nicht in 2 Tagen in Rom. Und er setzt also seine Tour fort. Und gleichzeitig nimmt er sie mit. Und was sich da langsam entspinnt zwischen diesen beiden Menschen mit völlig unterschiedlichen Interessen, das ist sozusagen wesentlicher Gegenstand dieses Buches. Und jetzt werde ich Ihnen eine etwas längere Passage lesen. Da sind Sie bereits 2 Tage unterwegs oder 1,5 Tage unterwegs. Und ich erinnere nochmal daran, weil es so unwahrscheinlich klingt, das war von Anfang an meine Idee bei diesem Buch. Das ist eine Frau, von der man keine Selfies oder Handyfotos machen kann. Da kommt etwas anderes bei raus. Dieses, sagen wir mal, fantastische Element war mir sehr wichtig und das wollte ich auch gar nicht groß erklären. Das hat sie aber in eine unangenehme Bekanntheit gebracht. Es gibt von ihr kein Bild bisher. Es gibt nur Beschreibungen und dann existieren dadurch natürlich Phantombilder. So, jetzt sind wir aber unterwegs. Warum ich von der in der Karte gelb eingetragenen Straße abgebogen sei auf eine noch schmalere Straße? Fragte meine Mitreisende plötzlich. Und wenn mir je als Erwachsener noch die Ohren gebrannt hatten, dann infolge dieser Frage, weil es darauf keine vernünftige Antwort gab. Sie hatte das Lämpchen neben dem kleinen Spiegel in ihrer Sonnenblende angemacht und fuhr die Strecke mit dem Finger ab. Und um ihr irgendwie zu antworten, sagte ich, es sei der kürzeste Weg nach San Giovanni und wollten wir dort nicht hin, um an einem See in der Nähe einen Schlafplatz zu suchen. Das heißt, ich habe die Frage mit einer Gegenfrage mehr abgetan als beantwortet. Dazu auch noch wir gesagt, wollten wir dort nicht hin. Und wie ein Argument für das Ganze nannte ich ihr den See Lago Ampolino, worauf sie sich die Kappe mit der Kolosseum-Silhouette, die hat er von ihr bekommen, von ihm bekommen hat sie die, halb über die Augen zog, auf den Knien noch die gefaltete Straßenkarte. Dann wiederholte sie den Namen des Sees wie eine Vokabel, die zu lernen wäre, in der Hand meine jetzt nicht mehr nötige Sonnenbrille und nach nochmaligem Wiederholen, einem mir Vorsprechen nicht ganz ohne Ironie im Ton, nahm sie einen der Bügel zwischen die Lippen. Unwillkürlich, würde ich sagen. Aber gerade deshalb ist mir erneut aufgefallen, wie verboten ihr Mund war. Eine gar nicht unwichtige Information, gleichrangig mit der, dass sie in jedem Moment zu wissen schien, ob wir uns auf welcher Straße auch immer ihrem Ziel näherten oder uns von Rom entfernten. Mit anderen Worten, die Afrikanerin war hellwach, trotz Kappe über den Augen und hatte dieses verbotene, ich beharre auf dem Ausdruck, auch an einem Brillenbügel kauend und mit dem so grob selbstgeschnittenen Haar am unbedeckten Hinterkopf. Und im Übrigen hat sie die Kappe mit dem Daumen der verbundenen Hand einmal leicht angehoben und in den kleinen Spiegel gesehen, den eigenen Mund betrachtet, bevor sie das Lämpchen in der Sonnenblende ausknipste. Jetzt kommt wieder ein Rückblick. Verboten schön. Das hatte der Neurologe in San Giovanni über Lydia gesagt, seine Physiotherapeutin. Sie, bei dem Regen damals auf unserem flüchtigen Rundgang in einem Herrentrenchcoat, Secondhand, sandfarben, aber von all der Nässe verdunkelt, sein Kragen hochgeschlagen, darauf ihr brünettes Haar ebenfalls dunkel vor Nässe, der Gürtel lose gebunden, an den Wangen Regentropfen, dazu ihre Art, sich an die Lippen zu fassen, wenn sie sich gut fühlte. Und sie hatte sich gut gefühlt, als sie mir den Namen der Kirche soufflierte, so, dass der Neurologe es hörte und auch sah, wie sie flüsterte und nicht mehr umhin kam, sie verboten schön zu nennen, was mir wieder eingefallen ist, als die Afrikanerin an dem Brillenbügel kaute und woran ich immer noch dachte, als wir den Bergort erreichten, fast schon bei Dunkelheit. Da war allein das Grau in Grau der verschachtelten Häuser, alle schwach beleuchtet, lediglich die Kirchen umgab ein wie vom Himmel gesandtes Zusatzlicht. Ich hatte vor einem Kreisel, wie es bei uns heißt, dort sagt man Rotonda, eine mit Kriegerdenkmal in der Mitte gehalten, um ein richtiges, nämlich warmes Essen zu besorgen. In Sichtweite gab es ein Pizzeria-Schild und meine Beifahrerin gefragt, was für eine Pizza sie möchte, ob mit Salami, mit Thunfisch, mit Tomaten und Zwiebeln oder Käse, machte eine Geste, dass es ihr egal sei. Eine Handbewegung vor den Augen, die mich, ich könnte nicht sagen, warum, den Autoschlüssel hat abziehen lassen, ehe ich ausstieg. Man glaubt ja sonst etwas von sich, wenn es um Kleinigkeiten geht, dass man großzügig sei, ohne allzu viel Bedenken oder entspannt, wie es auch heute heißt, unter denen, die es sich leisten können, fünfe gerade sein zu lassen. Und dann sorgt man doch dafür, buchstäblich im Handumdrehen, dass einem der andere nicht so leicht davonkommt, zieht den Schlüssel ab und läuft damit los über einen Platz mit Läden und Lokalen am Rand. Die Pizzeria hieß Ampolino, der nahe Stausee, wie der nahe Stausee. Nur drei Männer waren am Tresen und tranken Rotwein aus kleinen Gläsern, während der Pizzabäcker bei seinem Ofen stand und zu einem Fernseher sah, der gegenüber der Wand hing. Dort lief ein Spot für neue Audi-Modelle, als bekäme man sie praktisch umsonst. Und ich bestellte zweimal Margarita zu mitnehmen, die Pizza, bei der man am allerwenigsten falsch machen kann. Der Mann am Ofen wiederholte die Bestellung, um dann mit Getue ans Werk zu gehen, einem Schwung, der schon nachließ, als im Anschluss an die Werbung der landesweite Wetterbericht kam. Die Temperaturen stiegen immer noch an, der eigentlich endende Sommer schien seinen Höhepunkt noch vor sich zu haben. Es gab keinerlei Aussicht auf Regen, die Flüsse versiegten, die Felder verdorrten und einige der Stauseen im Süden waren angeblich nur noch Pfützen, die Überleitung zu Nachrichten aus Kalabrien. Der Lago Ampolino sei kaum mehr halb gefüllt, hieß es, und dazu passend, als hätte es mit dem fehlenden Regen zu tun, gab es wieder etwas zu der rätselhaften Illegalen. Noch immer könnte niemand sagen, warum auf den gemachten Fotos von ihr hinterher etwas anderes zu sehen sei, als die große mit dem Gesicht einer schwarzen Katze, wie sie ein Besatzungsmitglied der Digiotti genannt hatte. Das Verlässlichste seien daher Phantombilder und als Beweis wurde das zuletzt Erstellte eingeblendet mit der Folge eines Gemurmels der Männer am Tresen und auch der Pizzabäcker hatte jetzt nur noch Augen für den Schirm an der Wand, nicht mehr für die Margarita im Ofen. Das neue Bild erinnerte an die Frauengestalten in den Religionsheftchen in der Dorfschule, die ich mit meiner Kindheitsfreundin Marin besucht hatte, solche mit Tonkrügen auf dem Kopf, die in stiller Anmut durch Galiläa schreiten, nur mit dem Unterschied, dass für den Kopf der Afrikanerin 4 in Frage kommende Perücken eingeblendet wurden, unter denen sich ihr Kurzhaarschnitt verbergen ließe, Perücken mit Frisuren von Punk bis Femme Fatale. Danach folgte ein Beitrag über die guten Seiten der anhaltenden Hitze, mit dem Beispiel leerer Städte, in denen man sich als Radfahrer jetzt frei bewegen könnte. Der Mann am Ofen ging wieder seiner Aufgabe nach, während die 3 am Tresen Ansichten über die große, wundersame La Miracolosa Grande, wie sie in dem Beitrag genannt wurde, austauschten. Schwieriges Wort. Und die paar Worte, die auch ein harter Dialekt nicht kleinkriegen kann, die sagten mir, dass sie in ihr eine Gefahr für jeden sahen, der ihr begegnete. Ja, einer schien sogar darauf wetten zu wollen, dass sie sich, um an Geld zu kommen, nachts an irgendeinem Autobahnzubringer verkaufte, mit besseren Chancen als alle anderen Frauen dort. Das Gespräch wurde daraufhin leiser, als hätte jeder seine Erfahrung mit Frauen in Autobahnnähe, auch der am Ofen, immer wieder mit Blicken zu dem Fernseher, bis er die Pizza hervorzog, in Stücke schnitt und verpackte. Ich ging mit dem Kartons zum Tresen, kaufte noch 2 Dosen Bier, damit sie uns schläfrig machten, wo immer wir unser Lager aufschlagen würden. Wir, dachte ich auf dem Weg zum Auto, meine Mitreisende und ich. Ein Gedanke oder eher Wunsch im Gewand eines Gedankens, in der Erinnerung verbunden mit einem Schrecken, als ich im Inneren des Wagens den Schein einer Flamme sah. Anstatt sich klein zu machen, warum ich sie gebeten hatte, saß die Afrikanerin aufrecht da, vor sich die Karte und in der Hand ein Feuerzeug, sicher Bestandteil ihrer Habe, und im Gesicht, von der zittrigen Flamme mitbeschienen, etwas Anbetungswürdiges. Wir greifen ja oft zu theatralischen Ausdrücken aus einer Art Spracherschöpfung. Wenn wir eigentlich etwas sagen wollen, zu dem uns der Schwung fehlt und auch der Mut, in dem Fall ja, das ist das Gesicht, in das ich mich zu stürzen bereit bin, ohne zu wissen, warum, das Gesicht, das mich sprachlos macht und zugleich dankbar, obwohl es für Letzteres gar keinen Grund gab. Und dennoch war es so. Während wir im Fahren aßen, beide heißhungrig, gab es dieses Gefühl von Dank. Die Afrikanerin reichte mir immer wieder ein Pizzastück und zuletzt die Serviette aus dem Karton. Das war schon in Sichtweite des Sees, seines freiliegenden Grunds, aus einem dunklen Kranz abfallend von den Ufern. Kleine Schlamminseln standen aus dem verbliebenen Wasser, auch vereinzelt tote Bäume, in der Dunkelheit mehr zu ahnen als zu sehen. Es war der Eindruck eines entblößten Sees, einer von langer Trockenheit in die Landschaft geschlagenen Wunde, und meine Beifahrerin deutete an, dass wir am Ufer lagern sollten. Sie machte nur Fingerzeichen, dabei aber zu mir gebeugt, weil der See auf meiner Seite lag, und an einer Stelle, an der die Straße nah an dem dunklen Kranz vorbeiführte, bog ich ab und fuhr zwischen Büschen bis an den Schlickrand. In meinen Augen war es kein Platz, um dort eine Nacht zu verbringen, aber die, die schon weiß Gott, wie viele Nächte im Freien verbracht hatte, musste es wissen. Kaum aus dem Wagen gestiegen, hat sie damit angefangen, Äste aus den dürren Büschen zu brechen und mit ihrem scharfen Messer die Zweige abzuschneiden, bis sie 4 gleich lange Stöcke hatte, als Stützen für ein Dach aus gasedünnem Tuch, zuvor gefaltet in ihrem Bündel. Zügig und ohne ein Wort der Erklärung tat sie das, was getan werden musste, wie auch den Boden des Lagers mit einem Stein glattstampfen und darauf getrockenes Laub verteilen. Das heißt, ich habe ihr zugesehen, indem ich nur von einer Wagen Milchstraße erhellten Dunkel, jeder ihrer Bewegungen habe ich zugesehen, dem Beschneiden der Äste und Einrammen in den Boden, dem Ausbreiten des Tuchs über die Enden und seinem Befestigen mit Gummibändern, die sie zwischen den Lippen hatte, dem Verteilen des Laubs und wie sie dann durch den Schlick ans Wasser ging, um sich zu waschen, und habe mich, kann man sagen, verirrt in all diesen Bewegungen, ohne dabei verloren zu gehen, wenn man voraussetzt, dass verirrt nur ein anderes, gelasseneres Wort für das viel zu oft und viel zu leichtfertig gebrauchte Wort mit derselben Silbe ist oder Vorsilbe ist. Früher im Dorf meiner Kindheit hieß es, jemand habe sich verschaut in den oder die, und gemeint war natürlich verliebt. Nur war und ist es tatsächlich die Anschauung, die einen abstürzen lässt als Verliebten. Mich immer wieder, in der Zeit zwischen 20 und 30, in einer Art nicht endender Krankheit mit immer neuen Fieberschüben. Später in den Jahren bei der christlichen Stimme ist es nur noch bei echten Gelegenheiten basiert, etwa auf Kirchentagen, wenn die Teilnehmerinnen ohnehin schon geöffnet waren und einfach nur anwesend zu sein im rechten Moment, gar nicht viel zu sagen, sondern zuzuhören, Kopf in den Händen, die Augen verträumt, manchmal schon gereicht hatte, dass sich gleich 2 verirrt haben. Mit anderen Worten, es gab etliche Liebschaften vor Lydia, aber keine einzige während unserer Jahre. Und ich fühlte mich, als wäre meinem Ich ein Gipsverband abgenommen worden und alles wieder Freiliegende müsste auch alles wieder neu erworben werden, was ich einmal gekonnt hatte, als sich die Afrikanerin schließlich neben mir ausstreckte in dem alten Trainingsanzug, anders als in der Vornacht wirklich neben mir, und das auch noch unter einer Art Dach, an den Seiten von Büschen geschützt und nach vorn mit Blick auf den halbleeren See, eine der Schlickinseln darin. Sie hatte sich gleich von mir weggedreht, um sich auf das einzustellen, was jetzt geboten war, nämlich zu schlafen. Während ich auf dem Rücken lag und jede Bewegung vermied, damit das Laub nicht unter mir knackte und darauf hoffte, dass sie noch irgendetwas sagen würde, um selbst noch etwas sagen zu können, was versprichst du dir von dem Cousin, den du in Rom treffen möchtest? Etwa auch Arbeit in einer Küche, wo er höchstens den Herd putzt für einen Hungerlohn? Und hast du eine Ahnung, wie viel von deinesgleichen durch Rom ziehen, dort Arbeit suchen, zu allem bereit sind, jeden Dreck erledigen würden? Außerdem gehörst du in keine Küche oder ist dir nicht klar, wie du aussiehst? Weißt du überhaupt, wie du auf andere wirkst, was von dir ausgeht? Aber ich habe nur Good Night und Sleep Well gesagt, obwohl sie vermutlich schon schlief, ihr Nacken fast vor meinen Augen, die nicht zufallen wollten, offen oder wach gehalten von der Idee, dass unsere Reise weitergehen könnte als bis Rom und sie am Ende mehr als nur eine Beifahrerin wäre, aber nicht die große Wundersame, von der im lokalen Fernsehen die Rede war, und auch nicht die irre Schöne aus dem Meer in den Augen junger Marinesoldaten mit zu viel Hormonen, sondern das unscheinbare Wunder einer Fremden, die neben mir, dem für sie ebenso Fremden, einfach still schläft. Jetzt erzähle ich Ihnen noch von einer weiteren Ebene, denn dieser ganze Bericht, das ist ja ein Bericht, der wird geschrieben. Wo? Der wird geschrieben in dem Dorf, aus dem diese Afrikanerin kommt. Ab einem bestimmten Punkt dieses Buches geht sie ihm verloren und er zieht sich dann eine Weile zurück bei seiner alten Kindheitsfreundin, die schon einmal kurz erwähnt wurde, mit der er aufgewachsen ist, und fährt von dort oder fliegt von dort nach Afrika, sehr zentral nach Afrika, dass, obwohl das hier nie erwähnt wurde, ich nenne keine Länder, ich habe auch das Land Italien nicht genannt, aber das ist Uganda, und dort in einer 15-stündigen Busfahrt fährt er in den Ort, aus dem sie weggegangen ist. Und an diesem Ort hält er sich monatelang auf und schreibt diesen Bericht. Und es gibt auch immer wieder sehr viele Szenen, die spielen dort. Insofern ist es schon das, was man wahrscheinlich ein Epos nennt. Es ist, ich habe selber, glaube ich, 4 Jahre damit zu tun gehabt, habe sehr viele Reisen dafür auch gemacht. Und ein weiterer Ort, der auch vorkommt, ist dieser Kindheitsort im Schwarzwald. Und zwar ist es der Ort, der wird ja auch nicht genannt, es wird aber gesagt, an dem Ort ist die berühmteste Hütte, die wir in Deutschland haben, nämlich die von Martin Heidegger. Es ist also Todtner Berg, in dem er aufgewachsen ist, was ich natürlich ganz gut kenne. Und das spielt also auch ein Teil des Buches. Der andere Teil spielt in Italien und in Afrika. So, jetzt geht das noch mal ein bisschen weiter. Die Szene am Lago Ampulino. Die reine Erschöpfung hatte auch mich irgendwann einschlafen lassen. Bis tief in die Nacht das getrunkene Bier seinen Tribut forderte, etwas abseits unseres Lagers, hinter Gestrüpp und vor einem Stück Wiese mit liegenden wie toten Schafen 10 bestimmt. Es war ein schon biblisches Bild, wie sie dort lagen, aber mehr beunruhigend als beruhigend, etwa wie die schlafenden Apostel auf dem Ölberg. Und ebenso beklemmender war und umso beklemmender war die Gestalt der Afrikanerin neben dem Schlafplatz, als ich zurückkam. Sie stand reglos da, eine Hand hinter dem Rücken, und fragte leise, ob alles in Ordnung sei. Eine Frage wohl aus der Erfahrung ihrer vielen Nächte im Freien, und als Antwort zeigte ich ihr, wie von der Situation verleitet, einen aufgestellten Daumen, das lächerlichste Zeichen, das man nur machen kann. Und sie wiederum ließ mich, alles andere als lächerlich, das hinter dem Rücken hervorgeholte Messer sehen. Das Ganze hatte etwas Unwirkliches, als wäre es Teil eines Traums. Aber für Momente war da auch die Angst, sie könnte zustoßen, um an das Auto zu kommen und etwas Bargeld, obwohl es ja abwegig war, bei schon geringstem Nachdenken völlig absurd. Nur funktionieren wir nicht so, nicht wie wir sollten. Wir sagen uns nicht, es ist hirnverbrannt. Auch bloß für Augenblicke anzunehmen, eine junge Afrikanerin könnte uns abstechen, um an einen Mietwagen zu kommen, mit dem sie höchstens auffallen würde, wenn sie überhaupt in der Lage wäre, ihn zu fahren. Nein, wir sagen oder soufflieren uns, es könnte ja möglich sein. Und so waren es bange und auch dumme Sekunden, bis sie, you never know, sagte, was ihr nur heißen konnte, dass nachts mit allem zu rechnen sei und sie jeden, der ihr zu nahe käme, die Klinge spüren lassen würde. Letzteres war ihrem Blick zu entnehmen, der Art, in der sie mich ansah, als könnte ich nicht das Geringste für sie tun, käme es hart auf hart. Ganz in der Nähe seien Tiere, sagte sie. Wahrscheinlich Schafe, didn't you see them? Und diese leise Verneinung war, wenn ich es richtig gehört und sogar gesehen habe im Dunkeln, mit einem auch leisen Lächeln verbunden, einem über meine Blindheit, obwohl ich die Schafe ja bemerkt hatte, aber eben nicht schon vorher gespürt. Das heißt, sie hatte Menschenkenntnis, nur nicht die übliche. Eher eine Nase, ein Ohr und ein Auge für Schwächen des anderen, wie meine Unruhe, als wir wieder nebeneinander lagen, ich außerstande, das Laub unter mir als Bett zu empfinden, stattdessen nur als Quelle von Geräuschen bei jeder Bewegung. »Don't move«, sagte sie, »sleep«. Für einen Moment, mit einer Hand an meiner Brust, ihre Hand mit dem Verband, und da fragte ich, was das für eine Verletzung sei, und sie gab mir ihr Feuerzeug, offenbar immer griffbereit, damit ich Licht machte. Also ließ ich die kleine Flamme aufschnappen und in ihrem Schein zog sie den schon gelockerten Verband zur Seite von einer noch nicht verheilten, lochartigen Wunde zwischen den Knöcheln am Handrücken. Ihre Schuld, erklärte sie. Von einem Schraubenzieher bei einer Reparatur im Boot am Motor, als sie geholfen habe. Sie bedeckte die Stelle wieder und ich ließ die Flamme ausgehen und glaubte der Erklärung so weit, dass ein Gegenstand die Wunde verursacht hatte und also nichts Symbolisches an ihr war, nichts, das ihr Unerklärliches noch steigern könnte. Im Gegenteil, ja, der Gedanke an einen Schraubenzieher, mit viel Druck aufgesetzt und durch Schlingern des Bootes abgerutscht und in die Hand gefahren, die ein Motorteil festhielt, hatte fast etwas Beruhigendes. Ja, gut, sowas kommt vor. Das war nichts als Pech. Ihr Pech, dieses kleine, böse Wort ist mir durch den Mund gegangen, wie ein Halt in der Dunkelheit. Danach, soweit ich mich erinnere, nur noch ihr und mein Atmen. Und wenn ich mich auch nur etwas bewegt habe, das Knistern des Laubs unter mir. Sie lag jetzt auf dem Rücken, einen Arm über den Augen, und ihre Art zu atmen, leicht beschleunigt durch die Nase, ein leichtes Forte, sagte mir, wie ernst sie das gemeint hatte mit dem Messer.
Ja, lieber Herr Kirchhoff, Sie haben uns gerade so in diesen ersten Kapiteln und Passagen zwei Figuren näher gebracht. Wir durften sie schon etwas kennenlernen, den Ich-Erzähler und die Afrikanerin. Und wer genau hingehört hat oder den Roman vielleicht ja sogar schon gelesen hat, weiß, dass dieser Ich-Erzähler nicht mehr ganz jung ist, weiß, und diese junge, schöne, schwarze Frau kennenlernt auf dieser Reise, die seiner Erinnerung und zur Betäubung oder zum Heilen seines Schmerzes der gescheiterten Beziehung zu seiner früheren Lebensgefährtin dienen sollte. Also es liegt relativ nahe zu vermuten, wird da ein Klischee bedient, was man aus ganz anderen Kontexten kennt. Und umgekehrt fragt man sich aber vielleicht auch, wer ihre Romane kennt und wer sie als Autor kennt, das kann eigentlich nicht sein, dass sie in diese Klischeekiste greifen. Und ich habe mich gefragt, was hat denn die beiden eigentlich miteinander verbunden oder was verbindet sie? Was ist das, was sie aneinander bindet, miteinander verbindet?
Also zunächst mal natürlich, sagen wir mal, ich bin mir darüber im Klaren, dass die Konstellation zwischen diesem älteren Mann, der ältere weiße Mann und dieser Frau etwas Toxisches hat, in jeder Hinsicht. Die ist sehr gefährlich. Das ist aber das, was mich am meisten daran interessiert hat. Die Frage ist, wie kann man damit sprachlich umgehen? Diese Geschichte ist ja deshalb in der Ich-Form und auch als Bericht geschrieben, weil es eine ständige, fast ständige Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache ist. Wie kann ich davon berichten? Wie kann ich davon berichten, ohne dass ich, also wie kann ich das wahrheitsgemäß machen, ohne dass ich so auf ein Glatteis komme, dass das Ganze dadurch kaputt geht. Also diese Anstrengung, diese sprachliche Anstrengung ist sozusagen gegen diese Klischeefalle gesetzt, ja. Es ist ja nicht so, dass es das in der Realität nicht gäbe. Das gibt es unentwegt. Und die Frage ist, wie kann man das erzählen? Das hat mich umgetrieben und beschäftigt, ja. Und natürlich ist das also eine Legitimation, die ich mir dadurch, glaube ich, erworben habe, ist, dass das Ganze von diesem afrikanischen Ort aus erzählt wird. Das ist jemand, der sich wirklich sehr dort hineinbegeben hat. Und zwar mit allen Risiken, die sich damit verbunden haben, jeder Art dort hineinbegeben hat. Und das gibt ihm ein gewisses Recht, glaube ich, das zu erzählen. Aber ich gebe weiterhin oder immer noch zu, es liegt da etwas Toxisches drin, ja. Gefährlich, ja. Aber was verbindet die beiden? Ja, es ist ganz einfach. Das sind zwei Menschen, die beide auf ihre Weise Glückssuchende sind. Das ist jemand, der in einer sehr unglücklichen Situation ist und eigentlich sucht er nur sein Unglück loszuwerden. Und die andere versucht, ihr Glück zu finden. Das ist also, sagen wir mal, die Gegenläufigkeit. Aber wenn der eine sein Unglück loswerden will und die andere auf einer, sagen wir mal, unbestimmten Suche danach ist, dann gibt es wahrscheinlich kleine Berührpunkte. Ich sage gleich, die haben nie was miteinander gehabt, ja. Also es ist nicht so, dass sich daraus die große Liebesgeschichte entwickelt. Da entwickelt sich aber eine Intimität. Das ist etwas anderes. Da entwickelt sich eine sehr große Nähe. Diese sehr große Nähe entsteht vor allem dadurch, weil auf der weiteren Reise, die dann passiert, wird oft, also ich habe bestimmte Elemente in dem Buch drin, die es in der Realität genauso gab. Die waren mir sehr wichtig. Das ist einmal, dass Afrikaner, die durch Italien zogen, mit Kleinkalibergewehren geschossen wurde. Auf diese Frau wird einmal geschossen, und zwar an einer Stelle, die sie sich nicht selber versorgen kann. Praktisch auf die Stelle, die auch beschämend ist, nämlich auf der man sitzt, ja. Und sie kann das nicht selbst versorgen, sie kann aber auch nicht zum Arzt, sie will das nicht, ja. Er versorgt ihr das. Und da entsteht eine zwangsweise Intimität, die auch natürlich eine große Falle darstellt im Schreiben. Das war mir völlig klar. Und das andere ist, was eine sehr wichtige Geschichte ist, sie ist immer auf der Suche nach ihrem Cousin. Der soll erst in Rom sein, da ist er nicht mehr. Dann fahren sie weiter nach Chioggia, das ist so ein Fischereihafen. Da soll er angeblich arbeiten, da ist er auch schon nicht mehr. Er ist jetzt in Mailand, weil in Mailand, und das ist auch tatsächlich so gewesen, in Mailand gab es eine Modeshow bei der Fashion Week-Eröffnung in einer Tiefgarage. Die war dekoriert wie ein Schiffsdeck. Und da haben Afrikaner Flüchtlingsgarderobe vorgeführt, die also als neuer Refugee-Look promoviert werden sollte. Und bei dieser Vorführung macht dieser Cousin mit. Der ist da engagiert worden oder hat sich da selbst vorgestellt. Und da will sie hin, also nach Mailand. Und später werde ich auch noch eine Szene lesen, die dort spielt.
Beide, das haben Sie zu Beginn auch gesagt, werden uns nicht mit Namen bekannt gemacht. Durch den ganzen Roman ziehen sich diese beiden Figuren, der Ich-Erzähler als Zeitungsredakteur, als Ich-Erzähler und die Afrikanerin, die Illegale. Ich habe natürlich auch überlegt, was war so die Idee, genau beide eben tatsächlich ohne Namen durch den Roman zu führen. Vor allen Dingen die Afrikanerin, die Perspektive also, des Ich-Erzählers wird einem ja sehr deutlich und dadurch wird
das
ja...
Das ist ganz einfach. Diese afrikanischen Namen sind alle sehr schön und sehr melodiös. In dem Moment, wo sie einen Namen haben, können sie machen, was sie wollen, da geraten sie in den Kitsch, hoffnungslos. Ein Name lässt diese ganze Figur in eine Dimension abgleiten, die ich auf keinen Fall wollte. Und natürlich kennt er ihren Namen. Und er sagt an einer Stelle auch, dass er diesen Namen nicht vorkommen lässt in dem Bericht, weil es so aussieht, als würde er ständig für sich Stimmung machen wollen, ja. Sondern er will diesen Bericht, er will ihn distanziert halten. Natürlich gelingt ihm das nicht. Er verliert immer wieder die Distanz. Aber mit diesem Namen hätte er sie von Anfang an verloren und auch nicht wiedergefunden. Also der Name ist sozusagen, den zu vermeiden, ist seine einzige Möglichkeit, diesen Bericht einigermaßen durchzuhalten, ja. Und dann, dass er keinen Namen hat, er braucht keinen Namen. Er ist ein Ich-Erzähler. Und wenn ein Name würde das nicht besser machen.
Ging es denn möglicherweise auch darum, auch für den Leser und die Leserin ein Gefühl von Fremdsein und Fremdbleiben,
ja, das ist
zu
richtig.
Transportieren?
Absolut,
weil
richtig.
Die Afrikanerin kommt einem nicht so nah und auch ihm ja nicht so
richtig.
Nah dadurch, dass
dieses Moment von Fremdheit spielt, das zieht sich durch das ganze Buch. Ich bin tief davon überzeugt, ich kenne Menschen aus anderen Kontinenten, ich kenne auch Flüchtlinge, ich kenne Leute, mit denen ich zusammen gewesen bin, längere Zeit. Die Fremdheit bleibt. Und zwar auf beiden Seiten. Natürlich kann man Freundschaft haben, man kann sich umarmen und kann Bier trinken und alles Mögliche machen. Man kann auch zusammen schlafen. Die Fremdheit bleibt trotzdem. Und das war mir sehr wichtig, das nicht aufzuweichen, dieses Moment, ja. Also es ist, wenn Sie so wollen, ich habe vermieden in diesem Buch die üblichen Elemente, die es Lesern leicht machen, so sich zu identifizieren. Ja, sondern ich weiß, dass dem Buch, aber ich habe das versucht, dadurch zu kompensieren, dass ich einfach sehr viel erzählt habe. Also, dass ich einfach wie einen Film ein Panorama erzählt habe. Das kompensiert das vielleicht etwas.
Ja, und durch den Ich-Erzähler, der ja sehr aufmerksam beschreibt, was er alles wahrnimmt an ihr, auch an anderen Personen, Frauen, mit denen er zu tun hatte und hat. Dadurch entsteht natürlich schon eine Vorstellung. Wer diese Afrikanerin sein kann, was sie vielleicht ausmacht. Sicherlich sehr, sehr nur angedeutet teilweise.
Es ist ja so, hier über viele, viele Seiten wird hier von diesem Ort erzählt, aus dem sie kommt. Und in dem Maße, wie ich von diesem Ort erzähle und auch von ihrem früheren Liebhaber in diesem Ort, der dort ein Polizeikommandant ist, in diesem Maße erzähle ich ja etwas von ihr. Nur, was ich natürlich, es gab tatsächlich Stimmen, und da konnte ich es kaum fassen, als jemand, der sich lange mit Schreiben beschäftigt, von Menschen, die sagten, warum fühlst du dich nicht in diese Afrikanerin ein? Ich sag, bist du verrückt, ja? Wie denn? Also diese Art des Erzählens, dass man dann sich vorstellt, was in der vorgeht, ja? Natürlich kann man sich das fantasieren, als man kann sagen, ich kann mir das, aber man kann nicht so tun, als wüsste man, was mit ihr los ist, ja? Sie bleibt fremd. Aber man kann sehr genau von ihr erzählen, finde ich. Das ist ein großer Unterschied.
Wobei es ja nochmal eine Steigerung erfährt, im Kontext eines etwas sehr Rätselhaftem, dass man sie ja eben nicht durch ein Handyfoto oder überhaupt durch ein Foto bildlich bannen kann.
Genau.
Und
das ist sozusagen das äußere Symbol für diese ganze Fremdheit.
Ja. Ganz genau. Ja. Und dennoch, Sie haben an einer Stelle mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass das natürlich auch diese Anklänge an dieses Mysterium des Bilderverbots
natürlich,
hat.
Natürlich,
ich habe kein Bild und habe dennoch ein Bild.
Richtig, richtig.
Das verbinde ich damit.
Das ist völlig richtig. Es gibt ja auch mehrere Passagen über Handyfotos und Fotografiererei, kommt immer wieder vor. Es hat mit dem Bilderverbot zu tun, ja. Und das ist eine Form des Respekts, finde ich.
Genau.
Ja, also das war mir ganz wichtig. Dieser Respekt zieht sich durch das ganze Buch, ja. Und das Problem ist einfach, dass wenn man das versucht, durch ein so langes Buch durchzuziehen, dann ist dann sozusagen die der Preis dafür ist, dass die Identifikation schwieriger wird. Das ist der gewisse Preis. Man kann da nicht so einfach sich unterhaken bei jemandem, ja?
Nicht so einfach.
Nein, nicht so einfach.
Also es bleibt ein bewusster Akt, diese Frau, diese Afrikanerin, in welcher Form auch immer wahrzunehmen, die aber Grenzen hat.
Richtig. Ich lese jetzt noch mal etwas, da werden Sie dann noch mal was ganz anderes hören. Jetzt sind wir nämlich in Mailand. Und wir sind in Mailand auf dem Wege zu dieser Veranstaltung. Aber noch sind wir am Mailänder Dom, das kennen sicherlich viele von Ihnen. Also wir befinden uns, wir waren gerade vor dem Mailänder Dom. Wir waren gerade vor dem Mailänder Dom und da waren vor Corona, das Buch mündet in die beginnende Corona-Geschichte, mündet es. Er kommt mit einem dieser letzten Flüge raus, wo man Leute so ausgeflogen hat, ja. Und aber als er da in Mailand ist, stehen noch Tausende vor diesem Dom und alle machen Handyfotos und sind wie die Verrückten und sind wie die Irren und fotografieren das da. Und wenn man da ausweichen will, wo geht man dann hin? Dann geht man ein kleines Stück rüber und kommt in die Galleria, wie Sie wissen, wenn Sie Mailand kennen. Und die Galleria ist ja auch wie ein Dom, ja, nur ein weltlicher. Und tatsächlich eine Kathedrale, nichts anderes hatten wir betreten, als jeder wieder mit den Händen bei sich war. Die Galleria Vittorio Emanuele hat fast den Grundriss eines Kreuzes und die Höhe eines gotischen Kirchenbaus, dazu auch eine Kuppel und die Läden rings um den Platz unter der Kuppel sind die teuersten. Die Afrikanerin war vielleicht nur angelockt von Vivaldis Jahreszeiten, als wären sie einer blauen Schaufenstermarkise entströmt, an eben das Fenster darunter getreten, neben ein Paar aus meinem Land, der Mann gerade dabei, ein Telefonat zu beenden. Es war ein breites und von der Höhe auch sie noch überragendes Schaufenster, dennoch war kaum zu erkennen, was die wenigen ausgestellten Stücke im Zentrum, ein schulterfreies, schmaragdgrünes Kleid kosten sollten. Man musste schon sehr nah an die Scheibe herantreten, um die kleinen Zahlen ohne Währungszeichen auf kaum größeren Schildchen lesen zu können, die Schildchen allenfalls in der Umgebung von zwei Taschen, zwei Blusen und dem einen Kleid. Das Paar aus meinem Land besprach etwas in gedämpftem Ton, aber es war herauszuhören, dass es um eine der Taschen ging. Eher ein Täschlein in rotem Leder, fast zum Preis einer Ausbildung, falls ich meine vermeintliche junge Frau, so gibt er sie aus, richtig verstanden habe, was ihre Schule betraf, während das Kleid so viel kosten sollte, dass man bei ihr dafür wohl ein Haus hätte bauen können. Für mein Gefühl war es jedenfalls nicht der Laden, um darin nur eine Auskunft zu erbitten. Dennoch sind wir davor stehen geblieben. Die Dinge im Schaufenster hielten uns einfach vom Weitergehen ab, ebenso das andere Paar. Die beiden flüsterten jetzt, bis die an dem Tischlein Interessierte mit kleinen Wedelbewegungen vor der Brust ihren Schlussstrich zog, während der Mann nach einem halben Blick auf die Afrikanerin etwas so gut wie Unübersetzbares vor sich hin sagte, nicht von schlechten Eltern. Dann zog das Paar auch schon weiter zum nächsten Geschäft unter der Kuppel, die Frau noch mit einem Blick über die Schulter und einem knappen Oja. Und die entstandene Lücke füllte auf der Stelle ein kindliches, wie einer koreanischen Massenhochzeit entsprungenes Pärchen. Der junge Bräutigam ganz in Weiß, auch die Schuhe, machte gleich Bilder von seiner noch jüngeren Braut mit dem smaragdgrünen Kleid als Hintergrund und die Art, wie die beiden es ansahen, aber auch die Frau an meiner Seite dicht vor der Scheibe stand, ja, wie überhaupt dieses Kleid präsentiert war, buchstäblich an seidenen Fäden hängend, gleichsam schwerelos schwebend, rief in mir mir folgende Erinnerung wach. Lydia und ich vor einem Glasschrein mit dem ausgestellten Wollgewand der heiligen Clara in der Krypta der nach ihr benannten Kirche in Assisi und Lydia zu mir geneigt mit den Worten, auf der Haut bestimmt ein Albtraum. Ich sah uns da vor dem Schrein stehen, Schulter an Schulter, bis mir die Afrikanerin etwas zu dem Kleid halb ins Ohr sprach, dass seine Farbe traumhaft sei. Fanciful, hat sie gesagt, und ich glaube, es war nur dieses Wort in Verbindung mit ihrem Mund dicht an meinem Ohr, das mich veranlasst hat, sie am Arm zu nehmen und mit ihr zweifellos gegen Widerstand, aber keinen besonders großen, das so feine Geschäft zu betreten wie ein besonderes Paar auf der Suche nach dem Besonderen an einem auch besonderen Tag, der ältere Mann mit einem weltläufigen Hello in die Stille eines holzgetäfelten, bestens gekühlten Innenraumes. Und wie immer ist es die Stille, die einen denken lässt, man betrete heilige Hallen, auch wenn es nur die Räumlichkeiten einer legendären Buchhandlung oder eben eines holzgetäfelten Mailänder Modegeschäftes sind. Wir betreten sie fast schon auf Zehenspitzen mit dem Hello höchstens als Lapsus und reden auch nur leise, als würde uns jedes normal gesprochene Wort als ungeeignete Kundschaft verraten oder könnte in dem Laden, den wir betreten haben, die seidenen Fäden, an denen das eine traumhafte Kleid im Schaufenster hängt, zum Reißen bringen. Auch der große Verkaufstresen war aus altem Holz und es gab eine Sitzgruppe, um dort wohl in Ruhe einen Kauf zu erörtern oder noch nötige kleine Änderungen zu besprechen oder sich einfach wie in dem Land üblich vor und auch nach dem Geschäftlichen bei einem Espresso nahe zu sein. Ledersessel, die ich schon angesteuert hatte, als ein Mann in allerknappstem Anzug aus einem hinteren Kabinett trat. Er war kaum jünger als ich, wenn überhaupt, aber mit einer Hose, die viel zu kurz war, als wäre ihr entwachsen, und einem Haarschnitt, wie ihn mein Vater noch als verschleppte Nazi-Frisur getragen hatte. Alles an ihm war jugendlich und ließ an mir alles, aber auch wirklich alles ältlich erscheinen, was aber nicht weiter ins Gewicht fiel, denn kaum hatte er uns gesehen, sah er nur noch die Afrikanerin an und das von Kopf bis Fuß, ein Maß nehmen bereits mit den Augen, sich dabei jedoch geschäftlich an mich wenden, als wäre sie nur langbeinig, stumm und schwarz. Bitte, sagte er in seiner Sprache, das ja von Verkäufern oft und gern mit heiterem Schwung, in dem Fall aber mit leisem Vorbehalt gebrauchte Wörtchen Prego. Prego. Wie mit drei Punkten dahinter. Darauf entstand bei mir eine, sagen wir, Leere, genauer eine Gedanken- und auch Aufmerksamkeitslücke, in der er etwas nach hinten rief, zu der noch offenen Tür, aus der er gekommen war, so schnell, dass ich es nicht erfasste, um dann ebenso schnell in der Allerweltssprache zu fragen, was er für mich tun könnte, wo doch in dem Laden seitens eines Mannes gar nichts zu tun war, außer zu bezahlen. Nun, wir wollten uns bloß nach etwas erkundigen, sagte ich, ob aus Geistesgegenwart oder einer Art Panik, hervorgerufen durch die gesamte Atmosphäre des Ladens, einschließlich des so eng gekleideten, vielleicht gar nicht der Besitzer, lämmig nach dem Ort, an dem heute Abend in Mailand die Fashion Week mit Afrikanern eröffnet würde, wie wir gehört hätten, in einer Tiefgarage, aber wo in der Stadt und um welche Uhrzeit? Eine Frage eigentlich an das Touristenbüro oder die Handelskammer, aber der Mann im knappen Anzug, mir ist auch aufgefallen, dass er keine Socken trug, nannte den Namen eines Platzes, dort gäbe es ein Bürohaus, unter dem liege die Garage. Und ohne, dass ich darum gebeten hätte, notierte er den Namen auf ein Kärtchen, während jemand mit einer großen, dunklen Schachtel auf beiden Armen aus dem Hinterraum kam, einer, aus der weißes Seidenpapier hing, was an einen Kindersarg denken ließ. Jemand, der erst nach ein paar Schritten als blasse oder gar gebleichte Asiatin im schwarzen Hosenanzug zu erkennen war, alterslos und auch irgendwie geschlechtslos. Sie legte die Schachtel auf den Tresen, hob den Deckel ab und schlug das feine Papier zurück und zum Vorschein kam ein Kleid wie das, das im Fenster zu schweben schien. Offenbar hatte der auf jung machende und dabei auch erstaunlich faltenarme, letzteres ist mir aufgefallen, als er die mögliche Trägerin des Kleides einlud, an das Enthüllte heranzutreten, etwa durch eine versteckte Außenkamera gesehen, von welcher Art ihre Blicke auf das Objekt im Schaufenster waren. Die Asiatin strich über den feinen Stoff, ohne ihn wirklich zu berühren, so dass es etwas von einer Segnung hatte. Sie erteilte dem Kleid ihren Segen für sein Verlassen des Ladens. Und mir fiel wieder ein, was es kosten wollte. So viel, dass ein Kauf, an den überhaupt nicht zu denken war in dieser Minute, meine Rücklagen spürbarst vermindert hätte. Nur, woran war überhaupt zu denken in dem Laden? Am ehesten daran, wie wir beide, die Afrikaner und ich, ohne dass man uns verwünschte, wieder aus der Tür kämen. Vielleicht aber auch daran, wie sie in diesem Kleid aussehen würde. Ja, es an ihr erst seine Bestimmung fände. Wer weiß denn später noch, was er in solchen Momenten gedacht hat. Auf jeden Fall ist mein Zaudern bemerkt worden. Der Faltenlose hat sich zu mir gebeugt und mit einer Nähe von Mann zu Mann gesagt, man müsse sich Zeit lassen vor einer solchen Entscheidung. Man sollte nichts übereilen. Piano, piano, sagte er leise und schloss daran die Frage, ob wir Kaffee wollten. Und ich winkte nur ab, um die Verwicklung in einen Prozess, der bereits seinen Lauf zu nehmen schien, nicht noch zu vergrößern. Ich war weder vorbereitet auf eine Entscheidung von solcher Tragweite noch gerüstet dafür. Nur Leute mit finanzieller Reserve sind auf so etwas vorbereitet. Sie können allein den Geschmack entscheiden lassen oder einer Laune nachgeben. Nehmen wir doch das gute Stück, warum nicht? Der Ladeninhaber, davon bin ich jetzt ausgegangen, welcher Verkäufer könnte es sich schon leisten, keine Socken zu einem Anzug zu tragen, warf mir einen Blick zu nach der allgemeinen Formel der Peinlichkeit. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass mein Laden 3 Nummern zu groß für dich ist. Aber deine schwarze Schönheit will dieses Kleid, also bitte. Und noch mit diesem Blick hat er sein Cellulare aus der Tasche gezogen und sich etwas entfernt, allerdings nicht, um zu telefonieren, während die Asiatin eine sehr pauschale Bezeichnung, aber sie hatte eben etwas Insgesamthaftes, das Weitere übernahm. Sie wandte sich an die, die das Kleid tragen sollte, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen, und erklärte ihr, wofür es sich besonders eigne für intime Abendgesellschaften, aber auch ein Konzert oder den Opernbesuch und wie sehr es für den hochgewachsenen, schlanken Körper erdacht und zugeschnitten sei. Das letzte Argument hat sie durch Handbewegungen unterstrichen, wobei sie meinen generellen Einwand gegen den Kauf ebenfalls durch eine Handbewegung, die vielleicht missverständlich war, schlicht übersehen hat oder falsch gedeutet. Wie auch immer, sie bat dann die denkbare Trägerin des Kleides wiederum durch eine Handbewegung in das rückwärtige Kabinett, und die Afrikanerin kam dieser Einladung nach einem höchstens halb fragenden Blick zu mir nach, der Point of No Return, wenn ich daran zurückdenke. In dem Laden dagegen war es ein Moment idiotischen Stolzes, als zahlender Begleiter von der, die einem solchen Kleid Sinn gibt, indem sie alle Blicke darauf zieht, mit einer Haut, die es an ihr erst unvergleichlich macht. Mode ist eine Sache des Blickfangs, und Blickfänge trüben den Geist. Anders ist kaum zu verstehen, wie sich ein erwachsener Mann, der Ladeninhaber, der wieder auf mich zutrat, in Hochwasserhose zeigen konnte, eng und umgekrempelt über den Fesseln enden, die sockenlosen Fesseln zwischen dem so frühen Ende der Hose und den patchoulifarbenen Slippers waren, denke ich, Teil eines Gesamtbilds, zu dem auch ein wie aus ihm herausblühendes Einstecktuch im Veilchenton seiner Krawatte mit halstuchhaftem Knoten gehörte. Ich versuche hier nur wiederzugeben, was mich womöglich noch leichtsinniger gemacht hat, als es beim Betreten des Ladens schon der Fall war, und mich auch ohne weiteres, als er mir einen duftenden Ledersessel anbot, Platz nehmen ließ. Spätestens hier hätte jeder klar denkende Geist gemerkt, dass das Geschehen um ihn herum in eine völlig verkehrte Richtung geht. Der Inhaber rückte einen der anderen Sessel heran und setzte sich auf die Kante, um sich mir entgegenzubeugen. Erst jetzt waren die gestrafften Fältchen auf seiner Stirn zu sehen, als feinste Streifen. »Glückwunsch«, sagte er, »Congratulations«, mit dem Akzent, den auch allem Ernsten noch eine falsche Leichtigkeit gibt. Und nach einer Pause erklärte er, worauf sich der Glückwunsch bezog, kurz gesagt, er glaubte, in meiner Begleiterin die zu erkennen, von der es nur Phantombilder gab, ja, aber ich war sich dessen so sicher, zumal ich nach dem Ort der Fashion Week-Eröffnung mit Afrikanern gefragt hatte, dass er mir für das Kleid ein Angebot machte. Ich könnte es zu einem Sonderpreis bekommen, wenn sie es heute bei der Eröffnung tragen würde und nichts dagegen hätte, wenn ab morgen ein Bild von ihr mit dem Kleid im Schaufenster stünde. So überraschend für einen, an dem die Geschäftswelt völlig vorbeigeht, ist dieses Angebot gekommen, das ich zunächst gar nicht sagen konnte. Nur doch um den Kaffee bitten, der zweite Fehler oder schon dritte nach dem Betreten des Ladens und einem sich wiegen in Stolz, als es zur Anprobe ging. Erst als ich die kleine Tasse in Händen hielt und der Ladeninhaber wieder ganz jugendlich auf der Sesselkante saß, fasste ich mich etwas und kam auf den Sonderpreis zurück, einerseits aus Neugier, andererseits, und das war der eigentliche Fehler, weil ich mir meine Gefährtin der letzten zwei Wochen zunehmend in dem Kleid vorstellte. Quanto, fragte ich. Und in dem Zusammenhang muss man wissen, dass der ausgewiesene Preis in den so diskret kleinen Ziffern glatte 2800 betragen hatte. Gleichwohl habe ich die Afrikanerin schon bei Abendgesellschaften neben mir gesehen, auch wenn es solche Anlässe in meinem Leben gar nicht gibt. Eine Augenblicksvision, die nach dem ersten Schluck Kaffee jäh in die Wirklichkeit übersprang, als sie nämlich in dem Kleid wie in etwas wahrlich Traumhaften oder Himmlischen aus dem hinteren Raum trat, dazu allerdings ihre sehr, sehr irdischen alten Laufschuhe trug. Half price, mezzo, mezzo, prezzo, sagte der Inhaber zu mir gebeugt. Das hieß 1500 ein Betrag oder 1400 ein Betrag, der mir als Zahl vor Augen stand, und ich sagte, tre. Und er sagte, no. Und ich sagte, sette. Und er sagte, acht, sogar in meiner Sprache. Und bot mir die Hand zum Abklatschen an, was ja schneller und geschmeidiger geht als ein Händedruck. Nur blieb meine Hand in der Luft, während mir die in dem Kleid ein, zwei verneinende Blicke zuwarf, zwischendurch aber auch ein, zwei bejahende über den Wandspiegel. Sie sah fantastisch aus, wenn ein so leeres Wort hier erlaubt ist. Und unter genau diesem Eindruck schlug ich meine Hand in den Faltenlosen und kam dabei aus dem Sessel, um aus nächster Nähe zu sehen, was ich soeben gekauft hatte. Schönheit wird für einen Mann, vermutlich gilt das auch für Frauen, zum Ein und Alles, sobald sie sich ihm zuneigt, ihn glauben lässt, die unglaubliche Schönheit mit erschaffen zu haben. Wie großartig siehst du aus in dem Kleid, das ich dir schenke, zeig dich damit an meiner Seite, dann gehört uns die Welt. Ich fürchte, solche oder ähnliche Worte sind in mir aufgestiegen, wie Wasser oder Denkleichen. Ich sagte der Afrikanerin, wie günstig dieser Kauf sei. Sie müsse sich keinerlei Gedanken machen. Und sie sagte noch mit dem Blick in den Spiegel, es sei meine Entscheidung, allein meine. Das heißt, ihr war die ganze Situation, der so vornehme Laden und die Asiate mit Herrenfrisur sowie der faltenlose Inhaber im Anzug ohne Socken, viel weniger über den Kopf gewachsen als mir, auch wenn sie das im Rücken ausgeschnittene Kleid noch größer machte, als sie ohnehin war, und in den Spiegel schauen ließ, als schaute sie auf sich herunter. Ein von der Asiatin auf Fingerzeig des Inhabers mit taschenspielerhafter Geschwindigkeit festgehaltenes Bild. Die Trägerin des Kleides, noch abgelenkt vom eigenen Anblick, schien davon überhaupt nichts bemerkt zu haben. Sie war erst wieder bei der Sache, als es darum ging, ob das Kleid an kritischen Stellen auch richtig sitzt oder kleiner Änderungen bedürfte. Das hieß, als der Faltenlose auf sie zutrat, um den Sitz seines besten Stückes zu prüfen, sicher ein üblicher Vorgang bei solchen Käufen, die Kundin muss nur wissen, sie muss daran gewöhnt sein, dann wird sie den prüfenden Griffen auch entgegenkommen, auch mit kleinen Hinweisen unter den Achseln könnte es weiter sein, um die Taille herum durchaus enger, doch es ist anders gelaufen, ganz anders. Noch während der Hochwasserhosige die Arme in Richtung des Kleides und damit der Trägerin streckte, sagte sie leise, »Don't touch me«, leise auf eine Art, die ihn sofort die Hände zurückziehen ließ, um sie mit den Fingerspitzen aufeinander zu legen und erst mich, dann seine Assistentin und zuletzt auch die, die ihn gestoppt hatte, anzusehen. »Noli me tangere«, sagte er, das Ganze ins spaßig Gebildete ziehend, um die Prüfung anschließend mit den Augen zu erledigen. Er ging einmal um die reglos in dem Kleid dastehend herum, am Ende mit einer Andeutung von Applaus. Was jetzt noch fehle, seien passende Schuhe, und er empfahl mir ein Geschäft in der näheren Umgebung. Meine Afrikanerin aber, meine, das hatte ich nach dem Don't Touch Me mit absurdem Stolz so empfunden, machte Zeichen, dass sie ihre Schuhe anbehalten wollte, aber auch gleich das Kleid. Also die Schuhe zu dem Kleid oder das Kleid zu den ausgetretenen Adidas-Schuhen, was auf jeden Fall hieß, dass sie das Kleid nicht wieder ausziehen würde, um es in der Schachtel mitzunehmen, ja, dass sie nicht einmal die feine Schachtel mit den Insignien des Ladens wollte, weil sie ihre vorherige Kleidung, die Chinos aus Cretone und das T-Shirt mit den chinesischen Schriftzeichen in ihr Bündel stopfte, als wäre der ganze Kleiderkauf nur eine Unterbrechung auf ihrem langen Weg gewesen, den sie in dem Kleid fortsetzen wollte. Und dann sagte sie auch noch wieder mit dem Mund nah an meinem Ohr, dass wir jetzt durch die Stadt gehen könnten, uns Mailand ansehen. Was alles in allem bei dem Ladenbesitzer erst zu einem Kopfwiegen, schnell aber zu einem weiteren Applaus geführt hat, der Kundin als Königin zugedacht, auch wenn ich der König mit dem Kärtchen war. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank noch für diese Passage, die ja nochmal wirklich eine Schachtel geöffnet hat und uns einen Blick auf die Afrikanerin und den Ich-Erzähler und das Spektakel in diesem Modegeschäft eröffnet hat. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum war genau diese Situation in dieser Geschichte nochmal so wichtig?
Ja, die ist natürlich wichtig, weil sie menschlich ist. Weil man da sozusagen mal nicht diese Distanz hat, sondern da menschelt es an allen Ecken und Enden, ja. Und das kann uns allen passieren. Das kann uns allen auf die eine oder andere Weise passieren. Und gleichzeitig zeigt sie aber auch, sie zeigt, wie er denkt und fühlt, aber sie zeigt auch etwas, wie sie fühlt, ohne dass ich mich jetzt in sie hineingrätschen muss, ja. Zeigt es auch etwas von ihr, bis hin zu dem Tatsache, dass sie ihre Schuhe anbehalten will. Das ist einfach ihre Art des Eigensinnes, denke ich, ja. Gleichzeitig ist es sozusagen die Ouvertüre für das, was später in dieser Tiefgarage passiert. Das ist der Vorlauf, ja. Da wird es ja noch viel verrückter. Das sind eigentlich, wenn Sie so wollen, sind es eigentlich Filmszenen.
Genau.
Das ist eine Filmszene. Und wenn ich nicht so, wie soll ich sagen, zurückgezogener Mensch wäre, hätte ich wahrscheinlich Filme gemacht in meinem Leben. Und so habe ich mich dann für Romane schreiben und Schreibkurse entschieden. Da bin ich dann einmal im Jahr weniger offener sozusagen. Aber das ist eigentlich eine Szene. Natürlich, ich versuche im Grunde genommen, sie ja so zu erzählen, dass man den Film vor sich sieht. Ja, das ist natürlich der Punkt. Also insofern konkurriere ich damit auch, ja.
Ja, und man merkt ja, wie diese Geschichte wirklich auch so Bilder entstehen lässt.
Ja.
Das ist genau das, was ja auch ein Film bewirkt. Er zeigt uns Bilder. Und dass diese Geschichte einerseits im Außen spielt. Wir bewegen uns in diesem Modegeschäft mit der Afrikanerin, dem Verkäufer, der ja wirklich schon fast eine unterhaltsame Note durch sein Outfit mit einbringt. Und gleichzeitig offenbart es ja auch einen Umgang miteinander, auch in dieser Geschäftswelt, auch in der Tatsache, wie sich dieses Geschehen auch beim Ich-Erzähler verselbstständigt,
ja.
Die schon atemberaubend fast ist.
Also man muss dazu sagen, was dem vorausging, waren 3 Tage in einem kleinen Bergort, wo sie sich von dieser Verletzung erholt hat. Ja. Es gingen 3 Tage sehr großer, und wenn ich Intimität sage, meine ich damit keine sexuelle Intimität, sondern ich meine eine wirkliche Nähe. Also Sexualität kann auch Nähe sein, aber ich meine eine nicht sexuelle Nähe. Trotzdem gab es ein Begehren und es gab auch, sagen wir mal, es gab auch diese Fantasie, aber es ging einfach nicht. Und sie hat ihm auch klar gemacht, warum es nicht geht. Und das geht ihm voraus. Und insofern ist das, hat diese Geschichte in Mailand in dem Geschäft auch so eine erlösende Funktion. Das ist wie eine Befreiung. Die waren vorher so auf so engem Raum und das ist ein Stück Befreiung. Ja. Und diese ganze Mailänder Nacht steigert sich bis zu einem völligen Wahnsinn in einer Wohnung nachher, wo sie dann, wo um dieses Kleid am Ende gewürfelt wird, wie in der Bibel, ja. Und sie dann abhaut. Also das wird eine lange, eine hundertseitige Mailänder Nacht ist das.
Sie haben gerade ein Stichwort mit eingebunden. Es wird um das Kleid gewürfelt, wie in der Bibel. Ja. Und wenn man den Roman gelesen hat, begegnen einem immer wieder biblische Bezüge.
Ja.
Das ist an dieser Stelle mit dem Kleid ganz, ganz offensichtlich.
Ja, das zieht sich durch das Ganze.
Aber ich würde, wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen, mindestens auf jeder zweiten Seite fast, ich weiß es nicht, werden Belege nochmal aus biblischen Geschichten, Gleichnissen, wie auch immer, mit eingebunden. Und da würde ich tatsächlich gerne auch nochmal an den Autor die Frage stellen. Warum war das nochmal etwas, was Ihnen wichtig war, sei es dem Ich-Erzähler, in seiner Erzählung mitzugeben?
Naja, der Ich-Erzähler hat ja diese, sagen wir mal, ist es so ein Halbtheologe, der hat sein Studium irgendwann abgebrochen und ging dann zu dieser Zeitung. Das ist so diese, sagen wir mal, ein Stück meiner eigenen Geistes. Ich habe zwar kein Studium abgebrochen, aber ich weiß, was das heißt, von allem was bisschen was zu wissen, ja. Und ich bin also auch so ein, sagen wir mal, etwas wilder Geistesmensch, ja. Bin aber selber, war ich 10 Jahre in einem christlichen Internat, kenne diese Welt, es war zwar evangelisch, kenne diese Welt aber insofern ganz gut und habe dann in den wilden 70ern in Frankfurt studiert, was man alles sozusagen an Wüstem, was man da studieren konnte, ja. Und von Philosophie über Psychoanalyse und schwarze Pädagogik, alles, was es da so gibt. Und insofern ist er ist mir sehr geistesverwandt, dieser Ich-Erzähler, ja. Also ich habe auch versucht, diese Zeit, wo man alles Mögliche in seinem Kopf hatte und nicht so richtig zu Ende brachte und wo man durch alle möglichen Höllen, geistigen Höllen, Höhen und Tiefen und Höllen aber auch ging, die hat er mitgemacht, ja. Und seine Jugendfreundin, die ist Pastorin geworden, evangelische, natürlich auf verlorenem Posten, wie er sagt, da im Schwarzwald. Und die besucht er ja auch später. Und die wiederum trifft ihn später in Afrika, da fährt sie zu ihm. Und das sind die einzigen handfesten Liebesszenen, die es in dem Buch gibt. Da müssen sie ziemlich lange durchhalten. Und dann kommen sie da auch hin.
Und trotzdem hat ja die Frage nach dem Körperlichen durchaus ihren Platz. Wenn man die Beschreibungen und die Beobachtungen des Ich-Erzählers mit Blick auf die Afrikanerin mitvollzieht, wie genau er sie beobachtet.
Ja, natürlich.
Vom Nacken, der ihm zugewandt ist. Oder,
absolut. Er beobachtet sie immer mit einem begehrenden, aber auch einem respektvoll begehrenden Blick. Ja, es ist eine Mischung aus Achtung und Respekt und Begehren. Und das ist ganz klar. Und damit, aber das hing wiederum damit zusammen, dass das auch mein eigener Blick ist auf Frauen und damit sprachlich umzugehen, das war einfach die Herausforderung, ja.
Ja, und was ich ausgesprochen beeindruckend fand, man hätte sich ja jetzt da irgendeine heiße Nacht vorstellen können zwischen den beiden. Und was aber vermittelt wird, ist dieses hohe Maß an Verantwortung, an Respekt, an Gespür dafür, was passt und was auch in dem Moment gar nicht passt.
Richtig, richtig.
Obwohl die beiden ja rein sprachlich gar nicht in eine so intensive Kommunikation gehen. Und trotzdem Nein. kommunizieren sie auf eine sehr, sehr intensive Weise, die ihm vermittelt, das geht jetzt an dieser Stelle erstmal, da geht jetzt nicht mehr.
Nein, da geht jetzt nicht mehr. Natürlich, die Behandlung dieser Wunde, dieser Gesäßwunde, ist wirklich eine Sache, die so knifflig ist, ja. Und auch wie er damit umgeht, dass sie Schmerzen hat und gleichzeitig, natürlich ist er ihr auch sehr nahe. Und es gibt auch manchmal die Fantasie, wie das wäre, wenn man zusammenbliebe. Also bis hin zu einer spießigen Fantasie, dass sie dann irgendwo jobbt und man trifft sich abends und dann isst man, geht man zum Thai oder irgend sowas, ja. Und am besten guckt man dann noch Netflix, ja. Also auch das gibt es, ja. Also ich versuche das immer wieder an so eine Normalität anzulehnen. Und dann wird das eben dadurch sehr gebrochen, indem er dann zunehmend Gespräche mit ihrem früheren, ja, Liebhaber ist falsch, sondern das ist ein Mann. Ihre Eltern sind umgekommen bei einem Überfall auf diesen Ort. Die hatten einen Kiosk dort. Wenn man einen Kiosk in Afrika hat, dann kann man ein bisschen Geld verdienen und kann sein Kind schon auf die Schule schicken. Und die sind umgekommen, die Eltern, und dann ist sie untergekommen bei diesem Polizeichef dort und hat ihm sein Haus gemacht. Aber sie hat ihm halt nicht nur sein Haus gemacht. Und auf den stößt er dann, der Ich-Erzähler, und diese Gespräche werden immer intensiver mit dem. Weil der immer, irgendwann ist klar, dass dieser Mann diese Frau wirklich geliebt hat und sie ist aber weggegangen. Ja? Und der hat genauso eine Wunde wie er. Also das sind alles Dinge, die mich interessiert haben, ja.
Und zum Schluss würde ich gern noch mal den Blick auch auf die Wahl des Titels werfen.
Ja.
Das
Bericht zur Lage
Bericht
des Glücks.
Zur Lage des
also
Glücks,
einmal ist es natürlich
eine Anspielung
auf diese Formalie Bericht zur Lage der Nation. Also das ist eine Anspielung auf eine formale Titelei. Nur die Frage ist dann zur Lage von was? Und wenn nicht zur Lage, es ist ja so, wenn man ein Wort wie Glück oder Liebe im Titel hat, dann muss man irgendwas dagegen halten. Sonst, also zum Beispiel in dem Roman Die Liebe in groben Zügen, das war nur möglich durch diesen Titel, in dem das Wort grob dort auftauchte. Ja? Und das ist ja auch, Die Liebe in groben Zügen ist ja auch eine stehende, Teil einer stehenden Rede. Und das ist auch Teil einer stehenden Rede, nur mit einem anderen Wort.
Wobei sofort diese Spannung auftritt, wir reden über einen Bericht
und
im
gleichzeitig
Titel.
Und gleichzeitig aber über das Glück, was gar nicht zu berichten
Glück
ist.
Kommt das Glück vor und es kommt der Roman vor. Bei einem Bericht würde man ja von dieser
Erzählenden... Drunter steht Roman, das stimmt.
Würde man ja nicht von dieser erzählenden Dimension grundsätzlich ausgehen.
Völlig richtig.
Und das finde ich tatsächlich in diesem Roman eine unglaublich gelungene Kombination in diesem Bericht trotzdem dieses erzählerische Element mit einzubinden.
Genau, er schreibt ständig an einem Roman wider Willen.
Ja, ja, also das würde es vielleicht
es
gut
geht
treffen.
Ihm immer es geht ihm der Erzählgaul durch. Der geht mir ja auch immer durch.
Wir haben heute Abend einen Roman kennengelernt, dessen Stärke, wie ich finde, insbesondere in dieser sprachlichen Verdichtung sehr existenzieller Fragen liegt. Herr Kirchhoff, herzlichen Dank.
Bitte.
Es war eine großartige Lesung.